SWR 2 Forum.
NS-Verbrechen vor Gericht, die vergessenen Rastatter Prozesse im Studio Gregor Papsch. Kaum jemand weiß, dass es sie überhaupt gab. Dabei gehören die sogenannten Rastatter Prozesse zu den größten alliierten Gerichtsverfahren gegen NS-Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg. In Nürnberg waren es die Nazi-Größen, die vor Gericht standen und verurteilt wurden. Im badischen Rastatt mussten sich von 1946 an die weniger prominenten, die oft unbekannten Handlanger der Nazis verantworten. Viele waren in den südwestdeutschen NS-Lagern beschäftigt gewesen. Lange lagen die Prozessakten unter Verschluss. Jetzt, 75 Jahre nach der Eröffnung des Tribunal General, sind sie endlich, möchte man sagen, freigegeben. Wir wollen heute an dieses vergessene Kapitel deutsch-französischer Nachkriegsgeschichte erinnern, an diesen Prozessmarathon in der damaligen französischen Besatzungszone gegen insgesamt mehr als 2000 Personen, wie er zustande kam, was er bewirkt hat. Dazu begrüße ich meine Gäste, Professor Dr. Rainer Hudemann, Historiker und emeritierter Professor an den Universitäten Saarbrücken und Sorbonne Paris. Marlene Kottmann ist Juristin an der Universität Freiburg und schreibt ihre Doktorarbeit über die Rastatter Prozesse. Und bei mir im Studio ist Dr. Elisabeth Thalhofer, auch sie Historikerin. Sie leitet die Erinnerungsstätte der Außenstelle des Bundesarchivs in Rastatt, dem Ort des historischen Geschehens. Frau Thalhofer, 235 Prozesse in 7 Jahren, habe ich, glaube ich, gelesen. Mehr als 100 verhängte Todesurteile, von denen 62 vollstreckt wurden. Warum ist all das in Vergessenheit geraten?
Ja, es ist lange Zeit in Vergessenheit geraten, weil die Akten der Rastatter Prozesse lange Zeit nicht zugänglich waren für die Forschung. Die Akten liegen in französischen Archiven und die Sperrfristen betrugen 100 Jahre ab Aktenschluss. Das bedeutet im Grunde, nachdem die Prozesstätigkeit beendet worden ist in den 50er Jahren, eine Sperrfrist, die 100 Jahre währt, eigentlich bis 2054. Und erst vor wenigen Jahren ist diese Sperrfrist gelockert worden, ist sie aufgehoben worden und dadurch waren keine Forschungen möglich oder in nur sehr eingeschränktem Maße.
Erinnert heute in Rastatt etwas an die jahrelangen Prozesse?
Man muss sich tatsächlich sehr auf die Suche begeben. Also im Stadtmuseum von Rastatt gibt es Informationen zu den Prozessen, aber im Schloss selbst, also am Ort des Geschehens sozusagen, erinnert tatsächlich nichts an die Rastatter Prozesse.
Herr Hudemann, es gab bis vor wenigen Jahren eine Sperrfrist auf die Akten. Frau Thalhofer hat es gerade gesagt. Ich glaube, 2015 ist sie unter Präsident François Hollande aufgehoben worden. Nur wenige Forscher hatten vorher Einblick. Sie gehören dazu. Wie wichtig sind diese Prozesse für die deutsch-französische Nachkriegsgeschichte?
Sie sind besonders wichtig, weil so viele Facetten hier zusammenfließen. Die deutsch-französischen Beziehungen betrifft es allein schon durch das Vergessen. Die ganze französische Besatzungspolitik, die ungemein konstruktiv war, ist zu großem Teil vergessen oder unter einem Mantel gewissermaßen versteckt, der das oft immer noch für eine reine Ausbeutungspolitik hält. Ein zweiter Grund für das Vergessen ist, dass so viele große Prozesse, Auschwitz, Dachau als Stichworte, in aller Munde waren, im übertragenen und im wörtlichen Sinn. Und dann solche Prozesse wie in der Südwestecke dahinter zurückstanden.
Frau Kottmann, Sie beschäftigen sich als Juristin mit den Rastatter Prozessen für Ihre Doktorarbeit. Waren Sie überrascht, wie wenig erforscht? Oder besser gesagt, wie wenig öffentlich bekannt die jahrelangen Verfahren bis heute sind?
Ja, das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Also als ich mich sozusagen auf die Suche zum ersten Mal begeben habe, habe ich wirklich sehr wenig dazu gefunden. Es gibt eine Arbeit aus Frankreich, die aber nun auch schon 25 Jahre alt ist und die auch nur so einen sehr kursorischen Überblick gibt. Aber auf deutscher Seite gibt es, wenn überhaupt, nur ganz kurze Erwähnungen, zum Beispiel in Büchern, die sich dann mit bestimmten Verfahren auseinandergesetzt haben. Also Bücher, die zum Beispiel über ein bestimmtes Konzentrationslager geschrieben wurden, wo dann auf die Prozesse eingegangen ist, was aber überhaupt schon ein großer Verdienst war, denn dadurch konnten überhaupt erstmal einzelne Prozesse erforscht werden.
Jetzt hat Herr Hudemann ja eben schon angedeutet, wie wichtig diese jahrelangen Verfahren waren für die deutsch-französische Geschichte, sozusagen der Blick des Historikers. Was sagt die Juristin? Wie bahnbrechend waren die Verfahren in Rastatt?
Ja, die Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg spielen eine ungemein große Rolle für die Entwicklung des Völkerstrafrechts. Besonders natürlich auch die Nürnberger Prozesse als erster großer Prozess, aber auch die Nachfolgeprozesse. Also das Gebiet des Völkerstrafrechts ist ja ein sehr, sehr junges Gebiet. Wir haben erst seit 2002 zum Beispiel einen internationalen Strafgerichtshof auf diesem Gebiet. Und auch heute zeigt sich ganz deutlich in der Rechtsprechung internationaler Gerichte, dass man sich auf die Rechtsprechung der alliierten Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg beruft, weil es sozusagen, wie man das in der juristischen Welt nennt, wenig Case Law gibt im Bereich des Völkerstrafrechts. Und da spielen natürlich die alliierten Prozesse eine ganz große Rolle, weil es dort erstmals um solche großen völkerstrafrechtlichen Verbrechen ging.
Ja, darüber werden wir gleich noch sprechen, denke ich mal. Herr Hudemann, die Ahndung deutscher NS-Verbrechen durch die französische Justiz. Wie kam es 1946 dazu? Haben die französischen Besatzer die Gunst der Stunde genutzt oder war das zwischen den Alliierten so abgesprochen, vielleicht schon vor Kriegsende?
Das war vor allem in eine ganz breite Erneuerung der deutsch-französischen Beziehungen eingebettet, die Frankreich seit 1945 betrieben hat. Es ging darum, die Besatzungssituation zu nutzen, um den Wiederaufbau der Demokratie in Deutschland zu fördern. Und es ging darum, gegen totalitäre und vor allem natürlich verbrecherische Tendenzen insgesamt zu kämpfen und damals natürlich vor allem in Deutschland. Mit dem, was Frau Kottmann gerade sagte, hängt das insofern ganz eng zusammen, als man in Rastatt, soweit ich das sehe, penibel darauf geachtet hat, rechtsstaatliche Grundsätze zu wahren, um zu zeigen, wie macht man eigentlich Prozesse bei so gewalttätigen Massenverbrechen wie im Dritten Reich. Also wie die Amerikaner das sagten, Re-Education, die Deutschen umzuerziehen, den Begriff eben auch aus der Zeit zu nehmen, war einer der wichtigen Aspekte, weshalb man auch dermaßen viel investiert hat hier.
Also Demokratisierung auf der einen Seite, gleichzeitig Entnazifizierung durch die Franzosen. Bevor wir auf die Stimmungslage ganz allgemein im Südwesten nach Kriegsende zu sprechen, kommt doch nochmal die Frage an Frau Thalhofer. Das Barockschloss in Rastatt hat ja selbst eine wechselvolle deutsch-französische Geschichte. War das mit ein Grund für die Entscheidung, die Prozesse hier abzuhalten?
Ja, also mit Sicherheit. Die genaue Entscheidungsfindung liegt noch im Dunkeln. Also das ist noch nicht ganz sicher, aber im ersten Prozess, der im Mai 1946 begann, gegen das Personal des Gestapo-Lagers Neue Brem. Da wurde,
in Saarbrücken?
Genau, in Saarbrücken. Da wurde auf die Bedeutung des Schlosses hingewiesen und vor allem auch bei der im Grunde Einsetzung des Gerichtes im April 1946. Da waren also alle Würdenträger der französischen Besatzungszone anwesend. Das war in einem sehr feierlichen Rahmen, wurde das Gericht eingesetzt. Und da wurde tatsächlich in den Ansprachen explizit darauf Bezug genommen, auf die Freiheitsgeschichte Rastatts, also auf Rastatt als ganz wichtigen Ort der Bewegung von 1848-49, der sogenannten Märzrevolution. Und es hieß da tatsächlich, wir wollen die Deutschen an ihren eigenen Freiheitskampf erinnern. Also wir wollen im Grunde ihnen auch die Brücke schlagen. Demokratisierung kann nur möglich sein, wenn tatsächlich jetzt auch strafrechtlich die Verbrechen aufgearbeitet werden.
Herr Hudemann, die Stimmung im Saal selbst, Frau Thalhofer hat sie gerade ein bisschen beschrieben. Wie war sie generell? Wie kam das an bei den Deutschen, dass jetzt auch die kleineren Fische zur Rechenschaft gezogen wurden, nicht nur die Eliten in Nürnberg?
Ja, ich möchte eigentlich direkt an Ihre letzte Frage anknüpfen. Bei Rastatt spielt natürlich noch viel Älteres mit. Versailler Architektur, nachgeahmt im deutschen Südwesten. Das Großherzogtum Baden war von Napoleon geschaffen. Das heißt, man besinnt sich auf alte, kulturelle, produktive Traditionen und eben nicht nur auf die negativen, wie sie ein bisschen weiter nördlich das Heidelberger Schloss, was jeder im Kopf hatte, verkörpert, das man ja auch als Ruine hat stehen lassen, als Symbol für französische Kämpfe in Südwestdeutschland. Also Rastatt auch als sichtbarer Ort produktiverer Zeiten im deutsch-französischen Bereich. Und 1945 war das natürlich besonders wichtig, denn die deutsche Erwartungshaltung war ja weitgehend die, jetzt kommen die Franzosen und rächen sich. Die Menschen wussten ja größtenteils entweder selber als Täter oder durch andere, welche Verbrechen Deutschland im Zweiten Weltkrieg in so vielen Ländern begangen hatte. Sie wussten, Frankreich war besetzt und man erwartete, die Franzosen kommen als Racheengel. Und das haben sie eben gerade nicht gemacht. Aber das wirkt in der negativen Erinnerung bis heute fort, diese Erwartungshaltung, die sehr schnell eben sich nicht bestätigte, aber solange auch blieb, weil natürlich die Nachkriegszeit ganz extrem schwierig gewesen ist. Der badische Gouverneur Pierre Penn, der hat, als er 1949 ging, in seiner Abschiedsansprache gesagt, solange hier noch ein einziger Franzose ist, wird man ihm alles zur Last legen, was hier an Schwierigkeiten auftaucht. Seine Tagebücher sind übrigens vor 14 Tagen gerade publiziert worden. Das ist ein Satz, der sehr viel charakterisiert in dieser Zeit. Man fokussiert die Franzosen. Ich sage jetzt schon die Franzosen, denn die gibt es natürlich nicht, sondern man spricht von den Franzosen. Man hat erwartet Übergriffe schon bei dem Einmarsch, die ja auch tatsächlich stattgefunden haben, vielfach. Man hat erwartet Hunger, der war vor allem durch die nationalsozialistische Politik verursacht, sowohl die Hungerpolitik in Osteuropa. Die Menschen dort wollten ihre Lebensmittel halt jetzt wieder selber essen, statt sie nach Deutschland zu liefern. Aber auch durch die völlig dilettantische nationalsozialistische Wirtschafts- und Finanzpolitik, die 1945 zusammenbrach. All das hat man der französischen Besatzungsmacht zur Last gelegt, ohne zu durchschauen, wie die wirklichen Zusammenhänge waren.
Ja, unter NS-Funktionären kursierte auch ein Satz, genießt den Krieg, denn der Frieden wird schrecklich. Also das knüpft das genau daran an, dass man Vergeltungsmaßnahmen eben fürchtete. Und es gibt auch Berichte oder Tagebuchaufzeichnungen von denjenigen, die nachdem die ersten Urteile gefällt worden waren und auch Todesurteile vollstreckt werden mussten, da wurden also zum Ausheben der Gräber wurde die Zivilbevölkerung aus den umliegenden Dörfern herangezogen. Und da berichten diejenigen, die da eben diese Gräber ausheben mussten, dass sie wirklich Todesangst hatten, dass jetzt im Grunde da kurzer Prozess mit ihnen gemacht wird. Also dass es jetzt hier um Vergeltungsmaßnahmen geht sozusagen. Also genau dieses Gefühl der Angst und der ungewissen Zukunft, das war, glaube ich, die vorherrschende Stimmungslage. Und deshalb auch einerseits ein sehr, sehr großes Interesse an den Rastatter Prozessen. Also die Verhandlungen waren ja öffentlich, die Eintrittskarten waren immer ausverkauft. Gleichzeitig aber eben auch dieses Gefühl, das ist total unheimlich hier, dass dieses Gericht hier in Rastatt tagt. Und man hatte, glaube ich, ganz ambivalente Gefühle und Angst war einfach da auch vorherrschend.
Wie Frau Thalhofer gerade schon richtigerweise gesagt hat, war das natürlich auch ein Ziel, dass die Deutschen mitbekommen, was passiert ist, was in den Lagern geschehen ist. Deswegen waren die Prozesse öffentlich, deswegen gab es auch viel Berichterstattung darüber. Und in den deutschen Medien oder in dem deutschen Umfeld, auch juristischen Umfeld, waren diese Prozesse sehr stark beachtet und stark kommentiert. Ich muss aus heutiger Sicht sagen, dass ich eher erstaunlich finde, dass man wenig tatsächlich auf französischer Seite dazu findet. Also es gibt auch wenige Arbeiten von französischen Juristen, auch zeitgenössische, sage ich mal, noch nicht mal mehr jetzt aus der heutigen Zeit, sondern auch aus den 40er und 50er Jahren zu dem Thema. Also es war sicherlich für Frankreich ein ganz wichtiges Ziel, auch sozusagen die Rückkehr auf die internationale Bühne, diese Prozesse. Aber man hatte ja auch ein eigenes Land wieder zum Aufbauen. Also es war jetzt vielleicht auch nicht irgendwie die Priorität an vorderster Front.
Eine meiner Studentinnen an der Sorbonne hat sich die Presse angeschaut, Alice Legui, und hat festgestellt, dass einerseits sehr viele französische Zeitungen, sie hat etwa 30 Zeitungen, davon 25 französische überprüft, sich um den Prozess gekümmert haben. Aber nur eine einzige, das war Le Monde, einen ständigen Vertreter Ständigen Reporter hingeschickt hat. Und viele haben nur ganz wenige Artikel dann gebracht, vor allem als die Todesurteile verkündet worden sind. Sie hat das erklärt und das scheint mir auch ein Punkt zu sein, der für uns hier interessant sein kann. Die Zeitungen waren überschwemmt mit Berichten aus den Massakern im Osten, aus den Konzentrationslagern und so weiter, sodass Rastatt dann nach einer Weile eines recht hohen Interesses gewissermaßen versunken ist in der ungeheuren Masse an Details, die zum Vorschein kamen. Und ein anderer Aspekt scheint auch eine Rolle gespielt zu haben, diese sehr genaue Verhandlungsführung. Mich hatte, als ich die Protokolle erstmals las, fasziniert, wie diese Richter, das waren ja hochqualifizierte Leute, auf das System geschaut haben und verstehen wollten, was das System war. Das waren natürlich Diskussionen, die für einen einfachen Zeitungsleser sehr abstrakt waren. Man hatte einerseits die grauenhaften Schilderungen der Überlebenden wiedergegeben, die Verteidigungen der Angeklagten, aber andererseits war das nach einer Weile dann nicht mehr so originell, wie es am Anfang 1946 erschien, jetzt originell im Sinn der Neuigkeit.
Ja, Frau Kottmann, alle Welt blickte damals, Herr Hudemann hat es gesagt, nach Nürnberg oder nach Osteuropa. Welche Verbrechen sollten in Rastatt denn eigentlich geahndet werden?
Eigentlich ist da gar kein so großer Unterschied erstmal zu Nürnberg. Also wir haben zwei unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Für Nürnberg das sogenannte Londoner Statut und für Rastatt das Kontrollratsgesetz Nummer 10. Die Tatbestände waren aber in weiten Teilen deckungsgleich. Also ganz besonders ging es da um die ganz klassischen Kriegsverbrechen. Dann ging es um das Verbrechen gegen den Frieden. Damit ist vor allem das Führen eines Angriffskrieges gemeint und um die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und diese Tatbestände, wie gesagt, waren in Nürnberg und in Rastatt in diesen Gesetzen in weiten Teilen gleich ausgestattet. Aber gerade zum Beispiel das Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat letztlich eigentlich in Nürnberg recht wenig Beachtung erhalten, weil dort ging es sehr stark um den Krieg. Also es standen ja auch die Hauptkriegsverbrecher vor Gericht. So hieß ja auch der Prozess, der Hauptkriegsverbrecherprozess. Und da ging es wirklich sehr deutlich auch um das Führen des Angriffskrieges und um die großen Kriegsverbrechen, die begangen wurden. Aber der Kern der eigentlichen NS-Verbrechen, also zum Beispiel die Lager, die ja primär jetzt erstmal gar nicht so sehr viel mit dem Krieg zu tun hatten. Und auch ganz besonders das Leid, das zum Beispiel die Juden im Holocaust erfahren haben, das hat in Nürnberg eigentlich am Ende gar nicht so eine große Rolle gespielt. Und da muss man sagen, das ist auch der große Verdienst der alliierten Nachfolgeprozesse, auch der Rastatter Prozesse, dass diese Verbrechen, die vielleicht eben erstmal nicht so prominent waren, weil die Täter nicht so prominent waren, also weil es eben um Lagerpersonal ging, vielleicht auch um Lagerkommandanten, aber die jetzt vielleicht keine haushaltsgeläufigen Namen waren, dass diese Verbrechen aufgeklärt werden konnten.
Machen wir es vielleicht konkret, Frau Thalhofer, es ging zu Beginn direkt um das berüchtigte Gestapo-Lager Neue Brem in Saarbrücken, ein erweitertes Polizeigefängnis, wie es offiziell hieß. Sie haben das erforscht. Was war das für ein Ort und welche Verbrechen wurden da begangen?
Ja, das war eine regional verankerte nationalsozialistische Haftstätte. Die Gestapo selbst sprach eben von erweitertem Polizeigefängnis. Das ist aber ein total verwirrender Begriff. Mit einer Gefängnisinhaftierung hatte das überhaupt nichts zu tun. Gefängnis impliziert ja, dass da irgendwie Verurteilte drin sitzen. Aber mit einem Gefängnis hatte das, wie gesagt, nichts zu tun, sondern das war ein Lager. Das Besondere an diesem Lagertypus und auch an diesem Lager Neue Brem war, dass es in der alleinigen Befehlsgewalt der Gestapo sich befand, dieser örtlichen Gestapo von Saarbrücken. Dass es also total abgeschirmt war im Grunde von anderen Kontrollebenen oder auch einem größeren System sozusagen. Und die Gestapo hatte natürlich nicht genug Mitarbeiter, besonders zu Kriegsende, um dieses Netz an Gestapo-Lagern, das sie besonders zu Kriegsende eben aufgebaut hatte, zu betreiben. Und das ist, denke ich, die größte Besonderheit dieser Lager. Was tat die Gestapo? Sie griff im Grunde auf Zivilpersonen zurück. Also sie hat die Arbeitsämter eingespannt, um an Personal zu kommen. Also sie hat einen Personalbedarf gemeldet und das Arbeitsamt hat dann dafür gesorgt, dass eben Aufseherinnen und Aufseher dort eingestellt werden konnten. Welche Häftlinge dort waren, Das spielt wieder darauf zurück, dass die Gestapo da die vollkommene Macht, Gewalt und Machtbefugnisse hatte. Sie konnte da im Grunde jeden inhaftieren, der nicht regimekonform war, der in andere größere Lager vielleicht als Durchgangshäftling da kurzzeitig untergebracht werden musste. Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren eine sehr große Gruppe. Wie gesagt, es kamen regelmäßig Transporte aus Frankreich mit französischen Häftlingen. Also man findet im Grunde das gesamte Spektrum an Häftlingen, die man sich vorstellen kann. Also von politischen Gegnern über Zwangsarbeiter, über sogenannte Asoziale, also das ganze Spektrum derer, die durch die Nationalsozialisten verfolgt wurden.
Mortalhofer, wie schätzen Sie die Haltung der Bevölkerung, sowohl französische wie deutsche, das lag ja praktisch auf der Grenze dieses Lager, wie schätzen Sie die Haltung und das Wissen der Bevölkerung ein im Hinblick auf dieses Lager?
Also man wusste natürlich, dass es ein Lager gibt oder hat, also dieses Lager war nicht verborgen. Es ist ein Lager vor aller Augen sozusagen. Die Häftlinge wurden auch zu Zwangsarbeiten nach Saarbrücken zum Beispiel kommandiert, um Bombenschäden aufzuräumen und so weiter. Die genauen Zusammenhänge, wer, warum, aus welchen Gründen inhaftiert wurde, das blieb mit Sicherheit verborgen. Aber ich finde sehr verräterisch ist immer, dass in Saarbrücken der Spruch kursierte, pass nur auf, sonst bringe ich dich auf die neue Brem. Also das wurde als Drohung im Grunde eingesetzt. Also man wusste, in diesem Lager geschehen Dinge, man ist dort vogelfrei, man ist im Grunde dann in den Händen der Gestapo. Also man konnte sich damit gegenseitig drohen. Und es hat natürlich in beide Richtungen gewirkt. Es war zum einen eine Drohkulisse. Man hatte Angst, auf die neue Brem zu kommen. Gleichzeitig konnte man aber auch andere eben damit bedrohen und wusste also ganz genau, dass es sich da eben um Unrecht handelt, was da vor sich geht.
Die Filmemacherin Judith Völker hat ja gerade eine Dokumentation über die Rastatter Prozesse gemacht. Heute Abend ist sie im Ersten zu sehen. Sie erzählt die Geschichte der Prozesse an Beispielen. Zum Beispiel Nikolaus Drocour, Lageraufseher Neue Brem in Saarbrücken, der zum Tode verurteilt und auch hingerichtet wird. Ein anderer Robert Wünsch, Aufseher im elsässischen Lager Schirmeck, später Lagerleiter in Rothenfels bei Gaggenau, der der Hinrichtung letztendlich entging. Frau Thalhofer, sind das typische Fälle?
Ja, das sind für die Rastatter Prozesse typische Fälle. Also man hat es da im Grunde mit Angeklagten zu tun. Und ich glaube, das ist auch, was so Unbehagen in der Bevölkerung ausgelöst hat, die tatsächlich eben aus der Mitte der Bevölkerung kamen, die ganz unten in der Befehlskette standen sozusagen, die tatsächlich ja vor Ort das umgesetzt haben und im wahrsten Sinne des Wortes eben Hand angelegt haben, dann auch in den Lagern.
Was mir wirklich neu war, wenn ich das gerade sagen kann, dieses weit verzweigte Lagersystem im Grunde genommen. Also bekannt ist das KZ Natzweiler-Struthof und vielleicht noch Schirmeck im Elsass, aber dann eben auch noch viele Außenlager, Vulkan, Haslach im Kinzigtal, Rastatt, Niederbühl, Gaggenau, Rothenfels, Vaihingen, viele andere. Herr Hudemann, was waren das für Orte und wie standen die Lager in Beziehung miteinander?
Also die Lager waren, so wie Sie das gerade mit Natzweiler-Struthof sagten, von einem Kernlager aus organisiert und so liefen auch die Befehlsketten. Aber das Wachsen dieser Lager, vor allem nach Kriegsausbruch, war insgesamt, ich will mal halbwissenschaftlich sagen, relativ chaotisch. Man hat immer wieder auf einzelne Situationen reagiert, vor allem je weiter der Krieg fortschritt, dann vor allem auch nach Stalingrad, nachdem gerade die deutschen Truppen ins Reich zurückkamen und dann auch den Terror im Reich verstärkt haben. Das ist auch mit ein Hintergrund des Geschehens auf der Neuen Brem. Aber all diese Situationen, die ja von Tag zu Tag sich schwer vorhersehbar entwickelt haben, die haben immer wieder zum Beispiel zu Produktionsverlagerungen, dann Auslagerungen oder Verlagerungen geführt. Also ein Gewirr von unendlich vielen Fertigungsstätten, will ich jetzt mal neutral sagen, das ständig in Bewegung war, sodass es auf der einen Seite die theoretische Konzentrationslagerstruktur, die im Reichssicherheitshauptamt in Berlin beaufsichtigt wurde, gab. Aber Frau Thalhofer hat das ja gerade geschildert, schon das, was sie dann als Gestapo-Lager bezeichnet hat. Das gehörte nicht zum Reichssicherheitshauptamt. Auch deshalb konnten diese Gestapo-Leute in Saarbrücken dermaßen grauenhafte Foltern selbstständig entscheiden, weil sie nicht einer zentralen Bewegskette unterstanden. Also mit einem oder zwei Sätzen lässt sich das nicht hinreichend beschreiben.
Sie hören das SWR2-Forum NS-Verbrechen vor Gericht, die Rastatter Prozesse mit dem Historiker Rainer Hudemann, der Juristin Marlene Kottmann und der Leiterin des Bundesarchivs Außenstelle Rastatt, Elisabeth Thalhofer. In Rastatt ist völkerrechtliches Neuland betreten worden. Die Prozesse wurden geführt auf der Grundlage des Alliierten Kontrollratsgesetzes Nummer 10 vom Dezember 1945, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Frau Thalhofer, was bedeutete das für die Anklage, beziehungsweise wie ist das Gericht umgegangen mit dem Akzeptanzproblem, das es naturgemäß in der deutschen Bevölkerung dann gegeben hat?
Ja, das ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt auch gewesen, dass hier mit neuem Recht Taten geahndet werden, die zum Tatzeitpunkt begangen wurden, als dieses Recht noch gar nicht in Kraft war. Tatsächlich ist es so, dass es hier ja um staatlich organisierte Massenverbrechen geht und es im Grunde die einzige Möglichkeit auch war einer Rechtsprechung in diesen Fällen. Dem Akzeptanzproblem versuchte man tatsächlich durch ganz breite Berichterstattung und durch ganz breite Aufklärung zu begegnen. Also zum Beispiel wurde schon 1945 von der französischen Regierung eine Ausstellung in Auftrag gegeben, Hitlers Verbrechen, und wurde dann in der französischen Besatzungszone an mehreren Orten gezeigt, um einfach auch deutlich zu machen, um was für Verbrechen es sich handelt, was für eine Dimension an Verbrechen, die Alliierten letztlich dann auch konfrontiert waren, und um auch deutlich zu machen, dieses Unrecht muss eben geahndet werden.
Ich glaube nicht, mich zu irren, dass der Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit von dem französischen Ankläger de Menton in Nürnberg eingebracht worden ist und entwickelt wurde von Madame Bastide, die später eine hochgeachtete Juraprofessorin in Paris wurde, deren Familie selber sehr gelitten hatte unter der deutschen Herrschaft in Frankreich, jüngster Bruder umgekommen, und deren Vater Richter in Den Haag gewesen ist. Also ein Umfeld, das sich exzellent auskannte im nicht nur französischen, sondern internationalen Recht.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, Herr Hudemann, dass die Stimmung in der Bevölkerung oft war, jetzt kommt die Rache und das Recht bleibt vielleicht auf der Strecke. Es ist ja dann auch von Siegerjustiz sehr schnell gesprochen worden auf Seiten der deutschen Prozessgegner. Wie hat das Gericht versucht, das zu entkräften?
Hier haben wir die ganze französische Entnazifizierungspolitik vor uns. Auch einer der vielen Bereiche, die völlig vergessen sind. Frankreich hat im Gegensatz zu den Sowjets sowieso, aber auch zu Briten und Amerikanern, auf einzelnen Nachweis der persönlichen Schuld gesetzt. Hat jeden einzelnen Fall von Belasteten genau nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten untersucht. Und zwar nicht nur, ob jemand tatsächlich einen erschossen hat, sondern auch nach indirekter Schuld aufgrund der Positionen. Das heißt, jemand, der vielleicht eine wichtige Position hatte, aber keine Verbrechen in Auftrag gegeben hatte, wurde nicht so scharf bestraft wie jemand, der vielleicht auf untergeordneter Position aus eigenem Entschluss 10 oder 20 Menschen ermordet hat. Dieses System war sehr kritikanfällig, dass man also auch die politische Verantwortung im Dritten Reich, die natürlich ganz zentral war, mit einbezogen hat. Und so um 1947 wurde der amerikanische Widerstand dermaßen stark, dass die Franzosen das dann nicht mehr haben durchhalten können. Nach meinem Urteil ist das differenzierteste Entnazifizierungsmodell gewesen, was es im Nachkriegsdeutschland gab, und den britischen und amerikanischen Prinzipien, die Amerikaner mit den berühmt gewordenen Fragebögen, die einfach mechanisch geurteilt haben, wer hatte welche Position in der Partei und so weiter, weit überlegen waren. Also, und zu Rastatt würde ich es eben gerne an Frau Kottmann geben.
Genau, also Frau Kottmann, nochmal Stichwort Akzeptanzproblem. Wie hat das Gericht versucht zu entkräften?
Ja, also einer der größten Kritikpunkte, den auch übrigens Verteidiger, das war eine klassische Strategie von Verteidigern in Rastatt, immer wieder angebracht haben, war das sogenannte strafrechtliche Rückwirkungsverbot. Das quasi besagt, und das gilt in den fast allen Rechtsordnungen auf der Welt, also man kann nur für etwas bestraft werden, wenn zum Tatzeitpunkt diese Strafe auch festgeschrieben war. Und das wurde eben am Kontrollratsgesetz Nummer 10 ausgesetzt, in Nürnberg übrigens am Londoner Statut auch, dass diese Straftatbestände ja gar nicht existiert hätten zur Zeit des NS-Regimes des Dritten Reiches und somit Leute oder Personen für eine Tat bestraft wurden und das gar nicht hätten wissen können, als sie die Tat begangen haben. Dazu muss man natürlich sagen, dass dieses strafrechtliche Rückwirkungsverbot jetzt nichts Starres ist, sondern das ist letztlich, dass eigentlich das Gebot materieller Gerechtigkeit verwirklichen soll und dass es gerade nicht dazu dienen soll, völkerrechtswidrigen Machtmissbrauch vor Strafe zu schützen. Also gerade solche Taten oder Personen, die solche Taten begangen haben, sich gerade nicht darauf berufen konnten, dass ihre Straftaten nicht verfolgt werden konnten, nur weil es positivrechtlich nicht festgeschrieben war. Dazu muss man sagen, bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass man sich das mal konkret vorstellen kann, was damit eigentlich gemeint ist. Also da geht es um Gewalttaten und Vergehen, die in den meisten nationalen Rechtsordnungen ohnehin als strafbar festgeschrieben waren. Übrigens genau. Auch im deutschen Strafgesetzbuch. Also da ging es zum Beispiel um Freiheitsberaubung, um Mord, um Totschlag, um Körperverletzung. Also bei diesen Straftaten ist es ja schon schwierig zu sagen, naja, es gab ja den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit nicht. Also hätte ich einfach jemanden ohne irgendeine Grundlage dafür irgendwie misshandeln dürfen oder foltern dürfen oder ähnliches.
Herr Hudemann.
Ja, ich wollte das nur unterstützen, aber ich würde gerne noch einen weiteren Punkt zu der Situation Anfang 45 einflechten. Diese Erwartung, die Franzosen kommen als Racheengel. De Gaulle hat vom 3. bis 5. Oktober 1945 seine erste Deutschlandreise, soweit er nicht bei den Militärs gewesen war, als Regierungschef unternommen. Seine erste Rede in Saarbrücken, die auch nicht publiziert ist. In dieser Rede hat er schon dazu aufgefordert, zusammenzuarbeiten, trotz allem, was zwischen uns steht, klare Ansage, um das Land wieder aufzubauen. Und die wichtigste Rede war in Freiburg, in der Aula der Freiburger Universität. Ich sage es vielleicht mal mit den Worten von Gebhard Müller, der damals Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern gewesen ist und später Präsident des Bundesverfassungsgerichts, mit dem ich mich lange unterhalten habe. Und er sagte, wir kamen da als Spitzen der Verwaltung der Zone in die Aula, erwarteten eine Racherede des französischen Staatspräsidenten, der das Symbol der Widerstandsbewegung war. Und de Gaulle rief auf zur Zusammenarbeit, zur Rekonstruktion der Demokratie, zum Wiederaufbau Deutschlands. Und die Militärregierung in Baden-Baden hat 14 Tage später diese Rede in Direktiven an die einzelnen Gouverneure in den Landesteilen des späteren Rheinland-Pfalz, Saarland, Württemberg und Südbaden gegeben. Das waren also Regierungsbefehle, die an alle wichtigen Verantwortungsträger gingen. Und diese Verantwortungsträger hatten sie weiterzugeben an ihre Untergebenen.
Frau Thalhofer, das Gericht muss ja innerhalb von kürzester Zeit eine ungeheure Beweislast zusammentragen. Mhm. Wer hat das eigentlich gemacht und wie sind die Ankläger da vorgegangen?
Also das bezieht sich eigentlich wieder auf die Entstehung dieser Rastatter Prozesse oder wie die zustande kamen. Die Entscheidung, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten strafrechtlich geahndet werden müssen, die fiel nämlich schon mitten im Krieg eigentlich, 1942. Und ab da wurden auch im Grunde entsprechende Behörden eingerichtet, entsprechende Stellen ausgestattet, um tatsächlich mit der Beweissicherung schon mitten im Krieg zu beginnen. Das heißt, mit den Truppen, die dann vorrückten und die Deutschen zurückdrängten, wurden gleichzeitig Beweissicherungen vorgenommen. Deshalb konnte ja auch eben schon im Frühjahr oder Frühsommer 1945 diese Ausstellung eröffnet werden, weil man schon Bildmaterial hatte von den Verbrechensorten, von den entsprechenden Straftaten, die begangen wurden. Und dann hat man natürlich auch direkt Aufrufe gestartet, dass Zeugen sich melden sollen. hat also gezielt nach Zeugen gesucht, aber es ist tatsächlich auch so, dass die Gerichte oftmals auch gar nicht Probleme hatten, im Grunde Fälle zur Anklage zu bringen, weil eben sehr viele auch im Grunde justiziellen Beistand gesucht haben, um Unrecht zu sühnen, also sich auch direkt an das Gericht gewendet haben, von Denunziationen berichtet haben und so weiter.
Ja, wenn ich da vielleicht auch gerade kurz anschließen dürfte. Also es war tatsächlich ja so, dass eben schon nach Kriegsende sich viele NS-Täter auch im Gewahrsam der Besatzungsmächte befunden haben. Natürlich deutlich mehr im Gewahrsam der Amerikaner und der Briten als der Franzosen. Aber das waren natürlich erstmal die Täter, die man verfolgt hat, die man ohnehin schon in Internierungslagern zum Beispiel hatte. Das hat dann auch dazu geführt, dass es Auslieferungsgesuche zwischen den einzelnen Besatzungszonen gab. Also, dass die jeweilige Besatzungsmacht, die eben ein besonderes Interesse an der Aburteilung eines bestimmten Täters hatte, weil es zum Beispiel ein Täter in einem Konzentrationslager war, jetzt im Fall der Franzosen, wo vielleicht besonders viele französische Häftlinge waren, dann konnte man ein Auslieferungsgesuch stellen an eine andere Besatzungsmacht. Das hieß natürlich nicht immer in der Praxis, dass dem dann auch stattgegeben wurde. Da gab es fast manchmal, wenn man es denn so nennen mag, fast einen Wettlauf manchmal auch bei bestimmten Tätern oder Taten, wer das jetzt aburteilen konnte. Aber sonst stimmt das natürlich absolut, was Frau Thalhofer sagt, dass auch eben Anzeigen aus der Bevölkerung kamen. Also, dass es wirklich auch so ablief. Viele Täter waren ja untergetaucht, hatten sich im Alltag wieder eingegliedert, hatten zum Teil falsche Identitäten angenommen, dass die wiedererkannt wurden, zum Beispiel von ehemaligen Opfern und die dann quasi denunziert haben bei der französischen Besatzungsmacht.
SWR 2 Forum, und da geht es heute um die sogenannten Rastatter Prozesse mit der Freiburger Juristin Marlene Kottmann, der Leiterin des Bundesarchivs Außenstelle Rastatt Elisabeth Thalhofer und dem Historiker Rainer Hudemann. Wenn wir versuchen, die letzten 5 Minuten in dieser Sendung nach der Bedeutung der Rastatter Prozesse bis heute zu fragen, Herr Hudemann, wie wichtig waren die Verfahren für die deutsch-französische Annäherung in den ersten Jahren? Waren sie da Antreiber oder eher Ballast, nach allem, was wir jetzt schon gesagt haben?
Ich glaube, das kann man in diesen Jahren nicht ganz auseinanderhalten. Es gibt ein berühmtes Buch der beiden Psychosomatiker Alexander und Margarete Mitscherlich, die aus ihrer Praxis in Heidelberg gefolgert haben, dass Verbrecher aus der Kriegszeit oft so traumatisiert waren, dass sie überhaupt nicht in der Lage waren, sich auseinanderzusetzen mit dem, wofür sie verantwortlich waren und daran möglicherweise zugrunde gingen, wenn man das von ihnen verlangte. Diese ganzen Schwierigkeiten muss man einbeziehen. Ich würde die Wirkung der Rastatter Prozesse rückblickend als viel höher ansetzen, aus den Gründen, die wir jetzt breit diskutiert haben, als es damals perzipiert worden ist. Man muss ja auch im Kopf behalten, dass das, was jetzt gerade von den Amerikanern und Briten gesagt wurde, diese Austausche ja auch umgekehrt verliefen. Vor allem der amerikanische Geheimdienst hat viele Kriegsverbrecher auch allerhöchsten Ranges immer wieder geschützt, weil man die brauchte, um gegen die Kommunisten zu kämpfen, um es so klar und einfach zu sagen. Also das ganze Geflecht war hochkompliziert, auch zwischen den Alliierten. Insgesamt würde ich sagen, ist für die deutsch-französische Zusammenarbeit all das, was die Franzosen sonst gemacht haben, die hatten die weitaus beste Sozialversicherung und Kriegsverordnung, Kriegsopferversorgung, sie haben die Gewerkschaften wieder aufgebaut, an der Sozialpolitik standen die an der Spitze sämtlicher Alliierten, die Mitbestimmung ging zum Teil erheblich weiter noch als später in der Bundesrepublik, lauter solche Dinge. Die haben die Netzwerke geschaffen und da spielen die Juristen natürlich eine wesentliche Rolle als Teil dieser Netzwerke. Da werden die Netzwerke geschaffen, auf denen dann wesentlich später de Gaulle und Adenauer den berühmten Élysée-Vertrag von 1963 aufbauen konnten. Den konnte man natürlich nicht einfach beschließen, sondern der hatte all diese komplizierten Entwicklungen zur Grundlage.
Vielleicht darf ich einen Eindruck wiedergeben, den mir eine Zeitzeugin geschildert hat über ihre Wahrnehmung der Prozesstätigkeit. Und zwar hat sie als Kind erlebt, wie eben diese Prozesse in Rastatt geführt wurden und hat, ist eine ganz geschichtsbegeisterte Person, die also auch sehr viel über die Märzrevolution weiß, und hat gesagt, das ist im Grunde ein Schandfleck für Rastatt. Also das war ihre Empfindung als Zeitzeugin sozusagen. Und da habe ich erst mal festgestellt, dass im Grunde diejenigen, die profitieren, wir Nachgeborenen sind. Weil in meiner Wahrnehmung war Rastatt und diese Rastatter Prozesse, das war nicht ein Schandfleck, sondern ein Glanzpunkt sozusagen. Also dieses Ringen um Gerechtigkeit, dieses Bemühen, Rechtsfrieden wiederherzustellen. Wir haben ja nach dem Krieg im Grunde traumatisierte Gesellschaften, traumatisierte Menschen auf beiden Seiten. Und dass man dann derartig um Gerechtigkeit, um Rechtsfrieden ringt, das habe ich als ganz großes, ja, als ganz großen, ganz tolle Sache eben empfunden. Und denke, dass diese Diskrepanz dieser beiden Eindrücke das ganz gut im Grunde ausdrückt, dass die deutsch-französische Annäherung, dass das bestimmt ein Grundstein dafür war, der aber im Grunde dann durch die Nachgeborenen vielleicht auch erst entsprechend gewürdigt werden kann.
Und was meint die Juristin, Frau Kottmann?
Ja, also ich kann mich durchaus auch der Meinung anschließen, dass man vielleicht die wahre Tragweite auch erst heute erkennen kann, wenn man nämlich eben sieht, wie ich zu Anfang ja auch schon angedeutet habe, dass ja erst in den 90er Jahren eigentlich eine richtige internationale Strafjustiz aufgekommen ist. Also dass man nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich eigentlich noch mal über 5 Jahrzehnte gebraucht hat, um etwas Ähnliches nochmal umzusetzen auf einer internationalen Ebene. Und das eben zeigt, dass das auch eine wahre Pionierarbeit war nach dem Zweiten Weltkrieg, die aber eben auch gerade aufgrund dieser Schrecklichkeit des Zweiten Weltkriegs oder eigentlich viel mehr der NS-Herrschaft bedingt war. Und man muss vielleicht auch sagen, jetzt vom rechtlichen Gesichtspunkt abgesehen, dass das eben den Weg geebnet hat für das weitere Völkerstrafrecht und dass man sich daran orientieren konnte, wie die Gerichte damals entschieden haben, muss man auch Prozessakten, wenn ich mich da jetzt historisch soweit vorwagen darf, einfach auch mal sagen, auch als historische Quellen betrachten. Also über viele Konzentrationslager oder andere Zwangslager oder andere Haftstätten, in denen es ja auch in Rastatt ging, wüsste man sonst auch nicht viel. Es sind ja andere Akten gezielt vernichtet worden, auch dann in den letzten Kriegstagen. Viele Zeugen, oder man muss sagen, viele, die hätten Zeugen sein können, konnten keine Zeugen mehr sein, weil sie nicht überlebt haben, weil sie vielleicht schwer traumatisiert waren, weil sie ins Exil geflohen sind, auch nach dem Krieg. Und dass diese Prozesse uns ja auch heute als nachfolgende Generation eigentlich ermöglichen, nachzuvollziehen, was zum Beispiel in bestimmten Lagern geschehen ist. Und das ist eigentlich auch eine wahre Bedeutung, die ich sagen würde, die diese Prozesse haben.
NS-Verbrechen vor Gericht, die vergessenen Rastatter Prozesse. Das war das Thema heute im SWR2-Forum zu einem Kapitel deutsch-französischer Geschichte, das wir hoffentlich ein wenig aus der Vergessenheit holen konnten. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Rainer Hudemann, Historiker in Saarbrücken und Paris, Marlene Kottmann, Juristin an der Uni Freiburg und Elisabeth Thalhofer, Leiterin der Bundesarchiv-Außenstelle Rastatt. Dort gibt es bald die Ausstellung zum Thema. Frau Thalhofer, vielleicht ein Satz dazu?
Ja, wir haben eine Ausstellung über die Rastatter Prozesse erarbeitet, das Tribunal General von Rastatt. Wir erläutern, wie es dazu kam, warum Rastatt als Ort gewählt wurde, stellen Prozesse exemplarisch vor und man kann es bei freiem Eintritt in der Erinnerungsstätte besichtigen.
Und schon heute Abend im Ersten die Dokumentation Die Rastatter Prozesse, Kriegsverbrecher vor Gericht um kurz nach 11:30 oder jederzeit in der ARD-Mediathek. Danke in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papst. Tschüss und einen schönen Abend.